Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – From a Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Daniela. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich vor Jahren Essstörung und Sportsucht langsam in ihr Leben schlichen. Und nun berichtet sie uns darüber, wie sie sie realisiert hat und daran arbeitet, rauszukommen. Lass uns direkt wieder reinspringen, mitten in das Interview. Es geht direkt weiter. Hab viel Spaß beim Hören.
Wir hatten in dem Vorgespräch gesprochen über Orthorexie und Anorexie, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Vielleicht magst du das nochmal erklären, was die Unterschiede sind?
Ja, gerne. Also es gibt ja verschiedene Formen der Essstörung. Also es gibt irgendwie Bulimie, Binge-Eating, aber auch Orthorexie und Anorexie. Ich habe auch mal nachgeschaut, was die Definition einer Essstörung ist. Und zwar ist es eine Verhaltensstörung, bei der ständige gedankliche und emotionale Beschäftigung mit dem Thema Essen eine zentrale Rolle spielt. Würde ich sagen, beschreibt es ganz gut. Ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass wenn sozusagen 80% deiner Gedanken um Essen kreisen, im weitesten Sinne, also auch um Einkaufen oder um ja, die Nahrungsaufnahme an sich, dann ist es eine Essstörung. Und um das jetzt zu differenzieren, Orthorexie und Anorexie, bei Anorexie ist vor allem dieses restriktive Essverhalten, was sich in einem Untergewicht spiegelt nach außen getragen wird und der BMI eben zu niedrig ist, von dem ich übrigens nicht viel halte. Aber genau, und die Orthorexie ist, wenn ein Mensch ganz stark darauf achtet, nur gesund zu essen. Also für manche bedeutet es nur roh, für manche bedeutet es vegan, für manche bedeutet es nur im Bioladen. Und genau, und dann aber auch nicht mal eine Ausnahme machen können oder mal rauskommen können aus ihrem Takt. Und mit vegan, finde ich, ist es noch so ein bisschen gut. Das kann auch irgendwie eine ethische Entscheidung sein, aber ich würde sagen, Orthorexie ist dann, sind vegan essende Leute, die eben dann auch gar keine Fleischersatzprodukte essen, weil die, keine Ahnung, zu viel Fett enthalten oder irgendwie nicht genug pflanzlich sind oder was weiß ich. Mhm. Oder die zum Beispiel keine Pommes essen, obwohl es vegan ist. So. Genau. Und zum BMI bin ich nicht so der Fan davon, weil ich viele essgestörte Leute beobachte, die aber laut BMI, also laut dieser Kilogrenze, eigentlich im Normalgewicht sind, aber sich genauso essgestört verhalten. Ja, deswegen.
Kann man es daran quasi nicht nur messen. Sozusagen.
Ja, okay. Genau. Und was ich auch noch jetzt so ein bisschen als Downer einfügen muss, ist halt echt krass, weil ich habe die Zahl auch gefunden. Ja, genau, habe ich nicht. Aber ich habe was anderes gefunden. Anorexie ist die psychische Störung mit der höchsten Sterberate und das fand ich ganz schön krass. Ja.
Oh, krass.
Und ich finde, deswegen ist es irgendwie echt ernst zu nehmen und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen oder was ich auch in Kliniken gesehen habe, je früher man es erkennt, desto besser ist es einfach. Mhm. Also wenn du da draußen das jetzt hörst und dir Gedanken machst, entweder ob du selbst da dazugehörst oder eventuell ein lieber Mensch um dich herum, such dir Hilfe, informier dich und ja, nimm es wirklich ernst, weil es ist kein Spaß, ja.
Wann war für dich der Punkt gekommen, wo du es wahrgenommen hast und quasi auch ernst genommen hast und gesagt hast, du möchtest da raus oder das anfangen zu ändern?
Ich glaube, das war nach meinem Semester in London, als meine Mama wirklich gesagt hat, es geht so nicht weiter, wir fahren jetzt sofort zu einem Arzt oder in eine Klinik und schauen, wo du hin kannst.
Wann war das? Also 2012 hast du angefangen zu studieren?
Ja, ich glaube, das war dann 2000, 14 oder 16.
Okay, aber ja.
Sorry.
Ja. Nee, um Gottes Willen, aber so, dass man so grob ein Bild davon oder eine Vorstellung hat. Ja, okay. Ja, ich meine, von 2000, auch wenn es 2016 wäre, bis heute sind ja immer noch nette 4 Jahre quasi, ne, muss man ja sagen. Was ist dann passiert?
Dann bin ich in eine Klinik gekommen und hatte einen Klinikaufenthalt, den hat man meistens von 10 Wochen und da ist man auf einer Station mit ganz vielen anderen Essgestörten und hat eine gewisse Grammzahl, die man pro Woche zunehmen muss. Genau, und ist sozusagen unter ständiger Überwachung. Und das habe ich gemacht. Und hinterher hatte ich auch fast ein Normalgewicht nach BMI. Mein Kopf hat halt überhaupt nicht Klick gemacht oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch, dass man mit so vielen anderen Essgestörten zusammensitzt auf einem Haufen über 10 Wochen, werden die Gedanken echt eher kränker. Also so ging es mir, weil ich mich auch von anderen Menschen null abgrenzen konnte. Und ja, genau. Danach habe ich irgendwie angefangen zu arbeiten, dann habe ich studiert. Und davor war ich noch, also vor meinem Masterstudium war ich auch noch in einer anderen Klinik, was wieder irgendwie das gleiche Lied war. Also ich habe einfach gemerkt, dass es nicht so mein Heilweg ist. Mhm. Und ja, genau, habe mich dann auch während der Klinik und danach sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, viele Podcasts gehört. Und ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war tatsächlich wieder YouTube und Leute zu sehen oder auch Podcasts, Leute zu sehen, zu hören, die genauso alt sind wie ich, also sprich jetzt nicht irgendwie 13, 14 und irgendwie Model werden wollen, sondern irgendwie so, ja, mein Alter haben und auch irgendwie ein normales Leben haben oder führen wollen und dies aber auch geschafft haben aus einer Essstörung raus. Und sich von denen so ein bisschen abzugreifen, was deren Mindset war, was deren Mindset ist, was sie gemacht haben, was ihnen geholfen hat und genau, wie das auch, also das hatte ich auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, wie das Ganze auch irgendwie im Körper abläuft. Also warum ich Dinge tue, warum mein Steinzeitgehirn jetzt von mir verlangt, XY zu tun. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, damit Frieden zu schließen und mir zu denken, okay, ich mache gerade wieder diesen Scheiß, aber irgendwie hat es auch einen Sinn für mein Steinzeitgehirn. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr in der Steinzeit, also kann ich es anders machen. Ja.
Okay. Genau. Und was hat dir... Also du sagtest auch, dass du quasi selber sagen würdest, du bist da selber noch gar nicht ganz raus quasi.
Genau.
Aber was hat dir dann, was hast du geändert oder was hat dir geholfen, dann da zumindest so weit zu kommen, ich sag mal, wie du heute quasi weit bist, was ja schon ein wichtiger Schritt ist.
Ja, da kann ich auf jeden Fall ganz, ganz viel sagen. Erstmal Meditation.
Genau,
Meditation.
Ja.
Schadet wirklich niemanden, es kostet nichts und man kann nichts kaputt machen. genau. Dann auf jeden Fall auch Therapie. Mhm. Ganz, ganz viel. Genau, ich hatte erst Verhaltenstherapie, aber hat auch seine Berechtigung. Mir hat vor allem die systemische Therapie geholfen, bei der ich jetzt bin, auch schon mehrere Jahre und halte ganz viel von meiner Therapeutin. Auch Medikamente tatsächlich, die ich eine Zeit lang eingenommen habe, als es ganz, ganz schlimm war. Und ich bin da nicht stolz darauf, aber ich finde, man sollte auch offen und ehrlich damit umgehen und so ein bisschen die Angst davor nehmen. Mhm. Und auch irgendwie zeigen, dass sie helfen. Und ich hatte wirklich eine ganz, ganz kleine Dosis, aber bei mir hat es irgendwie schon geholfen. Und ich verdanke denen, glaube ich, ganz schön viel, diesen Medikamenten. Und ja, wie man sieht, ich bin auch nicht abhängig davon geworden. Und es war ein toller Moment, als ich sie absetzen konnte.
Das glaube ich, cool.
Ja, dann auf jeden Fall der Austausch mit Freunden, die mir einfach nur zuhören und da sind, auch mit meiner Familie. Tagebuch schreiben, ganz, ganz viel Tagebuch schreiben.
Oh, yeah.
Ganz viel weinen, tanzen. Ja, und mich irgendwie auch so ein bisschen in diese Bubble einfinden aus dieser Anti-Diet-Culture-Community, die dir irgendwie den Kopf streicheln und sagen, nein, du musst keinen Sport machen und du bist gut, so wie du bist, und sich irgendwie eher damit zu bespielen, sage ich jetzt mal, und nicht mit denen, mit den Personen, die dir sagen, du musst aber dich bewegen jeden Tag und probier dies und probier diese Sportart und mach so und so viel und mach jetzt ein App-Workout und bla, sondern die ich alle erstmal aus meinem Instagram-Kanal verbannt. Und da sind jetzt irgendwie echt fast nur noch Leute, die mir den Kopf streicheln und sagen, alles wird gut. Nein, yes. Aber die auch immer wieder on repeat so eine Art Mantras wiederholen oder ja, ganz, ganz, ganz viel irgendwie über diese Essstörungen von sich erzählen, aber dann eben auch so sagen, okay, wenn du getriggert bist von einer dünnen Person, die du auf der Straße siehst, dann denk dir, different bodies, different paths. Also es sind unterschiedliche Körper, unterschiedliche, also sie ist auf einem ganz anderen Weg als du, hat eine andere Vorgeschichte, vielleicht hat sie auch eine Essstörung, vielleicht ist sie noch gar nicht so weit wie du, vielleicht ist sie schon weiter. Ja. Einfach geh deinen Weg, genau. Oder dann eben auch Leute, die sich mit Body Neutrality beschäftigen und ja, das Ganze in Instagram-Form, Podcast-Form, YouTube-Form. Ja.
Genau. Ja.
Und ich glaube aber, was einem richtig, richtig dolle hilft, ist, wenn man sich hinsetzt und ob das jetzt mit Full Moon und New Moon Journaling ist, was ich auch sehr, sehr gerne mache, oder einfach jeden Monat oder jedes halbe Jahr, aber dass man sich hinsetzt und sein großes Warum aufschreibt. Mhm. Also warum möchte ich diese Essstörung, diese Sportsucht bekämpfen, bewältigen? Was ist im Moment, was ich einfach überhaupt nicht mag an meinem Leben? Bei mir waren es vor allem irgendwie Schmerzen in meinem Körper, Müdigkeit, dass ich Sachen nicht machen kann, die ich eigentlich machen will. Solche Sachen. Und wo möchte ich hin? Also ich möchte zum Beispiel meine Periode wieder haben. Ich möchte gut arbeiten können und ich möchte nicht mehr so benebelt sein im Kopf und irgendwie keinen kleinen Gedanken mehr fassen können, mir nichts merken können. Ich möchte mit meinem Neffen spielen. Ich möchte ihn halten und tragen können.
Ja,
ja. Ja, solche Sachen.
So, ja, so ein bisschen raus ist dieser Gedankenschleife, ne, so von...
Ja, oder wenn die Gedankenschleife anfängt, dann einfach stopp, nein, ich will ja meine Periode haben.
Ja, ja.
Also, genau.
Ja, und das ist natürlich, das klingt manchmal so leicht, ne, wenn man so über sowas, ne, so Mindshifts denkt, aber gerade zum Beispiel meditieren ist ja genau dieses, dass du dieses Gedankenkarussell und dieses Äffchen in deinem Kopf, sage ich immer, dass du das so ein bisschen, ne, kontrollieren kannst und sagst, okay, nee, das ist, darum geht es jetzt gerade nicht, sondern der Weg ist ein anderer und dahin denken wir. Ne? So dieses, du bist nicht deine Gedanken und du kannst es selber ändern, und meditieren hilft dir halt unglaublich dabei. Ne?
Auf jeden Fall.
Voll gut, vielen Dank. Ja, schön. Du hast es auch gerade eben gesagt, ne, du bist da ganz offen mit deiner Familie auch umgegangen. Du hast es ganz offen, also klar, deine Mutter hat es als erste quasi erkannt vor vielen Jahren. Und inzwischen gehst du auch weiter offen damit um und kommunizierst das alles, oder?
Vielleicht kann ich noch dazu sagen, mein Papa hat sich, glaube ich, schwer getan, damit umzugehen, und wollte nichts falsch machen. Hat er auch nicht. Meine Mama ebenso. Genau, und ich habe noch einen Bruder, und es wurde sehr, sehr offen damit umgegangen mit der mit der Krankheit, aber auch, was man dafür tun kann. Genau, ich hätte alle Therapieformen ausprobieren dürfen, die ich möchte. Oder wenn ich auch gesagt hätte, ich will jetzt, keine Ahnung, zur Akupunktur, dann hätte ich das auch machen können. Wo ich allerdings irgendwie so, was ich nicht wollte, war einfach Erkenntnisse oder Sachen aus meinen Therapiesitzungen teilen. Also da habe ich eine ganz klare Grenze gezogen. Da habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, was in der Therapie besprochen wird, das bleibt da. Und ja, das möchte ich nicht teilen. Und ja, genau. Aber sonst, es ist halt super schwierig, weil Essstörungen sind richtig eklige, verheimlichende Krankheiten. Mhm. Du machst ganz viel heimlich, weil dir die Dinge ja auch total peinlich sind. Und ja, du merkst, dass du gerade total Banane bist und irgendwie den Drang hast, von dem kleinen Löffel zu essen, obwohl es dafür keinen Grund gibt.
Ja.
Und ja, ich glaube, es ist auch irgendwie in gewisser Weise erstmal ein Selbstschutz, aber auch ein Schutz der anderen Person, wenn die nicht so ganz alles weiß, weil ich glaube, meine Mama, wenn die wirklich alles gewusst hätte, was da in meinem Kopf vor sich geht, dann ja, wäre sie ihres Lebens nicht mehr froh gewesen.
Ja, ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, ne, für eine Mutter, das ist ja auch, ne, ihr Kind, und dann hat sie ja natürlich die riesengroßen Ängste und macht sich ja mega viele Sorgen, und zum einen, ne, auf der einen Seite macht sie sich unglaublich viele Sorgen, und auf der anderen Seite, umso mehr du selber quasi ja das Thema angehst und quasi damit weiter wächst und, ne, so vielleicht auch immer wieder weiter einen Schritt oder einen Baby-Step da raus machst, umso mehr ist sie ja stolz auf dich. Ne? Das ist so,
ja,
ja, so ein ganz,
ja,
wenn ich mich da reinfühle, ja, es ist so eine riesige, ja, so eine, ich will nicht sagen Last, aber es ist so, ne, so emotional ultimativ aufgeladen. Ne? So.
Ja, total. Und es ist ja auch sowas, was jeden Tag einfach,
ja, passiert,
mehrmals am Tag, dieses Essen. Und es ist so ein großes, leidiges Thema. Es ist, glaube ich, auch schwierig als Mutter, und ich kann da meine Mama total verstehen, nicht zu doll zu kontrollieren, also oder kontrollieren zu wollen, weil du hast ja einfach diesen Urinstinkt, dass dein Kind überleben soll und deinem Kind geht schlecht und du willst ja eigentlich eingreifen, aber du weißt, du solltest nicht, und es bringt auch nichts einzugreifen, weil das Kind muss es ja selbst checken und von sich aus machen.
Ja.
Und es steht echt oder stand echt lange zwischen uns, und bin froh, dass wir das irgendwie lösen konnten und dass ich mich jetzt auch öfter habe rückversichern können, dass meine Mama mir vertraut in dem Weg, den ich wähle. Und das ist, ich glaube, das war halt am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass es ihr nicht schnell genug geht. Also ich glaube, sie hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da in die Klinik gehe, in die erste, dann passt es schon, dann ist hinterher wieder alles gut. Und dann ging es aber ja erst richtig los, so. Ja, und dieser Heilungsweg ist halt einer, der sehr, sehr lange dauert, und meine Mama zählt nicht so zu den geduldigsten Menschen. Ja. Aber kann ich auch verstehen, weil man sieht halt die Person, die einem sehr, sehr wichtig ist, einfach nicht glücklich.
Was würdest du jemandem quasi im Umfeld empfehlen, wie jemand angehörig ist, also Mutter oder eben auch Freunde, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, ich könnte mir vorstellen, dass eine Freundin von mir, wie würdest du denen empfehlen, damit umzugehen?
Also erstmal das Gespräch suchen und fragen, ob es tatsächlich so ist oder ob die Person es selbst so wahrnimmt. Und man kann ja dann auch sagen, was man selber beobachtet und so in einer, ja,
in einem liebevollen,
passiveren Haltung, also nicht anklagend, sondern irgendwie ruhig und versuchen auch so ein bisschen faktenbasiert, so, ich habe beobachtet, dass du das und das gemacht hast, vielleicht, also ich mache mir Sorgen, das vielleicht auch kommunizieren, wie kann ich dir helfen, oder erstmal rückzuversichern, ist es wirklich so? Und ja, ich glaube, wenn man auch weiß, dass jemand eine Essstörung hat, dann einfach zu sagen, du kannst mir alles erzählen, wenn du möchtest, ich bin da für dich, ich kann das halten, und dieser Person auch einfach den Raum zu geben, irgendwie Dinge zu teilen oder auch beim Essen zu sagen, weil das ist gerade mega schwer für mich. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe immer diejenigen Freundinnen von mir am meisten geschätzt, die gesagt haben, okay, ich verstehe es, dass es gerade schwer ist für dich, aber für mich als nicht essgestörte Person ist es ein ganz normales Essen. Es ist wirklich nichts Schlimmes dabei. Du kannst es. Und vor allem dieses, ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du das schaffst. Oder auch, ich bin stolz auf dich, dass du jetzt das und das kannst. Und vielleicht auch gar nicht so sehr aufs Essen bezogen, sondern einfach so zu sagen, ich freue mich gerade mega für dich, dass du wieder so herzhaft lachen kannst. Oder dass wir jetzt hier den Abend miteinander verbringen und du schläfst nicht ein, weil du so müde bist. Oder boah, ich merke, wie du wieder strahlst oder keine Ahnung. Was sehr, sehr schwierig ist, sind Kommentare zum Körper oder zum Essen. Auch sowas wie, du isst jetzt wieder Kartoffeln. Oder krass, ich dachte, du bist essgestört und du isst Spaghetti, sowas geht gar nicht.
Ja, okay.
Oder auch, du siehst aber wieder gesund aus. Das ist auch manchmal kritisch schwierig.
Ja.
Für eine Essgestörte ist es dann so, scheiße, ich bin fett geworden oder scheiße, wenn ich essgestört bin, dann darf ich also keine Kartoffeln und keine Spaghetti essen. Also gehört das schon nicht mehr zu meinen Mahlzeiten, die ich essen darf. Also solche Sachen muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Eieiei.
Ja, es ist wirklich diese Person. Aber Essgestörte sind hard to handle. Es ist leider so. Und deswegen würde ich sagen, unterstützen kann man am besten indem man irgendwie auf Dinge verweist oder Dinge kommentiert, die einfach nichts mit dem Körper zu tun haben, sondern mehr mit der Emotionalität desjenigen, mit der Intelligenz, mit, ja.
Der Energie, ja.
Ja.
Schön. Ja, das ist doch ein guter Advice, ne, so in die.
Ja.
Kann man, glaube ich, helfen, weil, also ich persönlich, ich glaube, ich bin ja in Bali genau in diese Falle getappt.
Das auch total, also es kommt halt drauf an, wie weit der die Essgestörte ist. Ich glaube, inzwischen bin ich so weit, dass ich sehe so, fuck, jemand hat mich getriggert oder jemand hat was gesagt und es tut gerade richtig weh und es ist gerade richtig schlimm. Und dann geht aber bei mir schon wieder so an, er wusste es nicht besser, es ist voll in Ordnung und es ist gerade meine Stimme, die daraus eine Geschichte macht in meinem Kopf.
Ja.
Und es ist alles gut und es hat nichts mit der Person zu tun. Ich habe es dir auch damals überhaupt nicht persönlich übel genommen, sondern ich habe es wahrgenommen, es hat sich scheiße angefühlt und ich habe mir gedacht, Mann, immer noch triggert mich das und das hat mich irgendwie, das ärgert einen dann in gewisser Weise und dann muss man wieder sagen, ja, bis halt vielleicht noch triggert dich das, noch, aber genau, es bleibt nicht dabei.
Und deswegen ja auch diesen Trigger wahrzunehmen, ne, und selber, dass du dich selber in dem Moment dann reflektieren kannst und sagst, okay, raus aus der Gedankenschleife und es ist mein Trigger und ja, nichts.
Und es gibt auch eine YouTuberin, die ganz, ganz cool immer sagt, okay, sobald du sowas, so einen Gedanken hast, scheiße, Trigger, okay, dann kann ich jetzt das Essen nicht essen, dann opposite actions, also genau das Gegenteil machen von dem, was deine Gedanken sind, dann ist es erst recht.
Cool.
Ja.
Ja. Hm. Ja, danke. Ich glaube, damit kann viele, glaube ich, schon was anfangen. Ne, so.
Ja.
Auch der Umgang. Ja. Was würdest du sagen, deine letzten Jahre waren wahrscheinlich sehr von Essen und Sport geprägt. Wie sieht so deine heutige, zum Beispiel auch deine Morgenroutine aus?
Mhm. Genau, zurzeit habe ich meine Morgenroutine geändert, um einfach aus dieser Sportsucht rauszukommen. Mhm. Im Normalfall habe ich morgens immer sofort nach dem Aufstehen Sport gemacht. Ich sage jetzt auch nicht, wie viel und was, weil es bringt uns hier nicht weiter, aber es war auf jeden Fall... es war am Anfang sehr, sehr rigide und überhaupt nicht fürsorglich. Dann wurde es ein bisschen besser und ein bisschen fürsorglicher und ein bisschen mehr körperverbunden. Aber ich habe gemerkt, ich lüge mir in die Tasche, wenn ich das immer noch jeden Tag mache und irgendwie aus so einem Drang heraus. Deswegen, ja, genau, musste ich Cold Turkey gehen. ja, und meine Morgenroutine sieht jetzt so aus. Ich wache morgens auf. Ich lasse das Licht aus. Ich finde es ganz, ganz schlimm, morgens gleich als erstes Licht anzumachen. Und schreibe in mein Tagebuch. Und das mache ich einmal morgens und einmal abends und beantworte jeden Tag die gleichen 3 Fragen. Und morgens ist es erstmal, wofür bist du dankbar? Was wäre heute wunderbar? Was passieren könnte oder wie dein Tag wunderbar wird? Und die 3. Frage ist sozusagen ein Mantra, eine Affirmation, ein Satz, der dich den Tag über begleitet. Genau, dann manchmal, und dabei sollte das Handy ausbleiben. wenn ich Zeit habe, dann lese ich noch gerne was im Bett. Und dann geht's auf meine Yogamatte. Eigentlich würde ich dann gerne Yoga machen, aber im Moment ja nicht. Also Yoga Asanas, aber was ich jetzt mache ist, und was ich eigentlich auch total schön finde, ist Fenster auf und 20 Minuten meditieren und so in den Tag starten, dann gehe ich duschen, mache mir einen Tee und auch nehme auch meine Supplements und so weiter und dann mache ich mir ein Oxymel, und zwar ist das von der Firma, wo ich arbeite, Krut heißen die, und das ist so ein ganz altes Rezept aus Honig und Apfelessig und Wildkräutern, und da gibt es verschiedene Sorten sozusagen, und genau, da nehme ich Wohl, weil Wohl die Verdauung anregt und ganz gut ist für den Magen und es ein schöner Start ist für den Tag, und genau, mix mir das mit Wasser und trinke dann meinen Tee und mein Oxymel, und ja, dann bin ich irgendwie fertig für den Tag, dann wird das Handy angemacht oder aufs Handy geschaut, und genau, obwohl wahrscheinlich ist das Handy sogar schon vorher an, weil ich irgendwie beim Duschen einen Podcast höre.
Okay, wirklich Podcast-Addict.
Yes.
Schön.
Ja.
Okay, cool. Ja. Das ist doch eine schöne Morgenroutine.
Ja.
Und dann kommen wir langsam zum Ende. Eigentlich frage ich gerne ja nach Büchern, aber vielleicht können wir auch, also entweder die Bücherfrage oder vielleicht möchtest du deine Lieblingspodcasts empfehlen.
Oh, wow.
Wenn du der Podcast-Addict bist.
Ich hab mir tatsächlich auch 3 Bücher aufgeschrieben, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt. Aber es ist ein bisschen langweilig, weil die Hörer und Hörerinnen kennen 2 davon schon, und zwar die 4 Agreements und What We Say Matters. Das sind einfach die besten Bücher. Und das Nummer 3 kennt wahrscheinlich auch viele, das ist Momo von Michael Ende.
Ah, ja.
Mhm. Momo ist so ein schönes Buch und es gibt irgendwie so viel, was man daraus irgendwie auch als Erwachsener noch ziehen kann. Dieses ganze Konzept von Zeit und ja, super schön auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber ich kann auch gerne noch 3 Podcasts nennen. Ich gucke mal eben in meine
Liste, wie sie heißen.
Ja, genau. Ja. Welche habe ich denn so abonniert? Also ich kann auf jeden Fall an Mindful Mess, das hatten wir ja schon.
Genau, ja.
In die Essstörungsrichtung oder generell? Weil ich finde...
Also wie du magst.
Okay. Generell würde ich noch dazu sagen, Soul to Go, das ist von der Andrea Morgenstern. Und Matcha Mornings finde ich auch sehr schön. Ist auch eine Österreicherin. Und die interviewt immer ganz coole Menschen. Mhm. Und jetzt speziell für Essstörung oder Eating Disorder Recovery ist halt leider alles auf Englisch. Das habe ich ja auch schon zu dir gesagt. Es gibt wahnsinnig viel Input aus den Staaten. Die sind da irgendwie viel offener und viel weiter als wir.
Was irgendwie witzig ist, ne? Weil die Amis sind ja eigentlich diese Kultur, wir reden nicht offen über alles, wir gehen dafür zu Psychologen oder jeder hat seinen eigenen Therapeuten und da wird darüber geredet. Und wir sind ja eher die, naja, wir sprechen, ich sag mal, offener über alles, aber dieser Schritt dann zu einem Therapeuten zu gehen, ist für uns ja viel größer. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen weird.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist auch so eine gewisse, also zum Beispiel SS-Gestörte, ist es dann so ein Commitment, du machst so einen Podcast oder so einen Channel und dann bist du ja voll accountable. Also dann musst du dir ja auch irgendwie so zeigen, dass du dran bleibst. Also es muss ja nicht unbedingt immer nur alles positiv laufen, aber du beschäftigst dich zumindest damit. Yeah. Ich glaube, deswegen ist es ein guter, für viele eine gute Mechanik, um da rauszukommen und so weiter an sich zu arbeiten. Genau. Was kann ich noch empfehlen als Podcast? Take the Cake. Und den habe ich auch mal eine Zeit lang gehört. Ach Gott. Mir fällt der Name nicht mehr ein und den Podcast gibt es auch nicht mehr, aber es waren sehr, sehr viele Folgen, aus denen man sehr, sehr viel lernen kann. Und es geht eben ganz viel darum, sein Gehirn zu verstehen auf eben dieser rudimentären Ebene und zu verstehen, warum man diese Sportsucht hat, diesen Drang rumzulaufen, Essen zu horden oder irgendwie komische Dinge zu tun. Ja. Wenn du möchtest, kann ich dir die auch nochmal sagen und dann könntest du die verlinken.
Dann verlinke ich die, genau.
Ja. Oder auch ich, ja, genau.
Ja, wir sprechen, genau. Ja, ich glaube, dann sind wir ziemlich am Ende.
Puh.
Nein, nur nicht körperlich, sondern nur hier. Eine letzte Frage, meine Lieblingsabschlussfrage, Daniela. Wofür bist du ganz besonders dankbar?
Ich habe heute Morgen 3 Dinge aufgeschrieben und es ist echt cheesy, aber es war auf jeden Fall irgendwie die klare Luft am Morgen. Dann war es Meditation und das Lächeln von meinem Neffen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist
ein Klein, ne? Für die es nicht wissen, der ist ein ganz kleiner, ganz kleines Näffchen. Ganz jung.
Baby.
Karl.
Ja.
Schön, ja, vielen Dank.
Ja. Danke dir für die Einladung und dass ihr mir hier die Plattform gegeben habt. Ich würde auch gerne anbieten, dass, also weil ich da relativ offen bin, damit irgendwelche Fragen zu beantworten. Wenn irgendein Zuhörer, Zuhörerin noch eine Frage hat oder dir noch eine kommt, beantworte ich die sehr gerne.
Ja, genau. Ich werde dich auf jeglichen Plattformen verlinken und genau, wenn jemand eine Frage hat, dann go for it. Dann wird die Daniela das gerne beantworten hier. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, danke dir. Danke für die schönen Fragen.
Sehr gerne. Und ja, danke an die Zuhörer fürs Einschalten. Danke, dass du wieder dabei warst. Sowohl entweder auf YouTube, ne, wer Danielas Gesicht mal sehen möchte, wer hinter der Stimme steckt, der schaltet ein. Genau, grinst. Oder ja, genau, ansonsten fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Why Yoga.
Yes, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.